Wort Jesu beginnen wir diese Abendstunde.
Nachdem in den ersten Stunden ich über biblische Themen ausgesprochen mich etwas ergangen habe, möchte ich in den beiden Stunden, die ich noch habe, ein aktuelles Thema anpacken. Und zwar gehe ich aus von dem Bibelwort, dass das die Losung des diesjährigen Kirchentags der evangelischen Kirche in Deutschland gewesen ist, in Düsseldorf, nämlich von Psalm 24, Vers 1. Die Elberfelder übersetzt: Jehovas ist die Erde und ihre Fülle, der Erdkreis und die darauf wohnen. Luther übersetzt: Die Erde ist des Herrn und was darinnen ist. Und alle, die darauf wohnen. Wir werden uns heute Abend zunächst einmal mit einigen Fragen beschäftigen, die heute sehr aktuell sind. Seit etwa 25 Jahren wurde uns global in der Menschheit etwas klar, das vor 50 Jahren im profanen Denken nicht vorhanden war. Es ist wie eine weltweite Revolution durch die Menschheit hindurchgegangen, vor allen Dingen für alle, durch alle hindurch, die in irgendeiner Verantwortung in dieser Welt stehen. Und diese Erschütterung und Entdeckung heißt so: Die Welt ist nicht mehr unendlich. Das hat man bis vor einiger Zeit eben noch geglaubt, dass man ewig mit Wirtschaftswachstum und Bruttosozialproduktwachstum und Industriewachstum und Menschenbevölkerungswachstum und immer mit Wachstum und noch einmal Wachstum, dass man damit existieren könne, und das gäbe immer und fast ewig so weiter. Inzwischen hat die Menschheit eine erschütternde Entdeckung gemacht, nämlich, dass die Welt endlich ist und nicht unendlich.
Räumlich endlich,
zeitlich endlich, wirtschaftlich endlich, politisch endlich, gesundheitlich endlich, alles ist auf einmal relativ geworden. Einstein hat ja mit Sicherheit die Glocken dieser Relativität eingeläutet, obwohl die Wissenschaft heute schon längst Einstein überrundet hat. Inzwischen hat man entdeckt, dass es ein Irrtum ist, dass die Erde einfach so weiter bestehen kann. Seither sind auf dem Büchermarkt, um nur einiges zu nennen, ohne auf die wirtschaftlichen und die politische Szenerie gleich einzugehen, sind auf dem Büchermarkt Bücher entstanden, die vor 40, 50 Jahren überhaupt nicht denkbar gewesen wären. Sie alle sind eigentlich profane Propheten, die etwas deuten, was auf uns zukommen könnte. Nicht wir in der Kirche sind die Angstmacher, sondern im Grunde genommen ist die profane Literatur die Angstmacherei.
Auf allen Ebenen.
Ja, und das ist das, was man uns gelegentlich vorgeworfen hat: Wenn wir auf die Wiederkunft Jesu warten und glauben, dass er allein die Lösung der Probleme ist, dann hat man uns immer wieder gesagt, ihr seid die großen Angstmacher. Und das stimmt nicht. Sondern heute sind es eigentlich die Massenmedien, die Zeitungen, die Illustrierten, das Fernsehen, das Radio, die Bücher, die uns eigentlich im Grunde genommen nichts anderes mehr zeichnen als ein völlig pessimistisches Weltbild. Ich nenne zwei Bücher, könnt ihr auch noch mehrere nennen, oder drei, die habe ich gelesen. Schon sehr früh ist rausgekommen das Buch von Jung, Untergang des Abendlandes. Dann hat der ehemalige CDU-Abgeordnete im Deutschen Bundestag, Herbert Gruhl, der heute ja keiner Partei mehr angehört, inzwischen zeitweilig für kurze Zeit bei der Grünen Partei gewesen ist, ein Buch geschrieben, das heute seine Aktualität noch lange nicht verloren hat. Wer es also lesen möchte, wird bestimmt, was das Informationsmaterial betrifft, eine außergewöhnliche Fundgrube entdecken, und dieses Buch heißt »Ein Planet wird geplündert«. Ein Planet wird geplündert. Herbert Gruhl ist nach wie vor, ich weiß nicht, wie viel Tausenden schon raus, in wie vielen Auflagen weiß ich gar nicht mehr. Da hat er übrigens auch abgerechnet mit dem Christentum und hat gesagt, die einzige Religion, die noch überleben kann, wenn wir so weiter wirtschaften und wursteln in der Welt, die einzige Religion, die noch überleben kann, ist nur noch der Buddhismus, weil er leidensfähig ist. Er hat damit dem C im Wappen seiner Partei auch eine entschiedene Absage erteilt. Ich habe das Buch gelesen. Ich muss ehrlich gestehen, es gibt Bücher, die mich faszinieren. Und manchmal bin ich so ein leidenschaftlicher Buchleser. Dann muss auch die Nacht noch herhalten. Ich habe bis in die Nächte hinein in diesem Buch gelesen, weil ich nicht mehr loskam. Der Mann hat in einer frappierenden, überzeugenden Art Material gesammelt, um seine These zu untermauern, der Planet geht seinem Ende entgegen. Das zweite Buch, das mir ein lieber Freund aus Stuttgart, ein Ingenieur, geschenkt hat, und vorne eine Widmung rein, dir zum Geburtstag, und dann stand drunter, weil ich ja immer ein bisschen zögernd bin in Fragen der Eschatologie, der letzten Dinge in der Verkündigung, und nicht immer so alles gleich in die Verkündigung hineinnehme, dann hat er hineingeschrieben, wenn die Theologen schweigen, werden die Computer schreien. Wenn die Theologen schweigen, werden die Computer schreien. Und dieses Buch ist ja inzwischen Weltliteratur geworden, kommt vom Club of Rome und hat den Titel Grenzen des Wachstums. In ihm wurde mit Computern gefüttert. Die Fütterung ist natürlich relativ und hat sicher ihre Fehlerquellen. Das ist ja inzwischen entdeckt worden. Da wurden also Computer gefüttert und es wurde exakt ausgerechnet, im Jahr 2050 wird jegliche Existenz auf dieser Erde zu Ende sein. Bis zum Jahr 2050. So viel hat der Club of Rome, das sind also Wissenschaftler, die in Massachusetts zusammenkommen und alle Daten, wirtschaftlichen, politischen und biologischen, ökologischen, ökonomischen Daten, alle zusammensammeln und füttern, haben also in diesem Buch ausgerechnet 2050 und dann ist absolut auf diesem Globus nichts mehr möglich, da läuft nichts mehr. Ja, inzwischen wissen wir, dass das englische Sprichwort My home, my castle umgemünzt werden muss in my home, my prison. Mein Heim, mein Gefängnis. Wir befinden uns, liebe Brüder und Schwestern, mit der gesamten Schöpfung und Welt und Menschheit auf einem brennenden Schiff. Und im Grunde genommen weiß die profane Welt nicht mehr, wann dieses Schiff untergeht. Ein guter Bekannter von mir, der in einem großen Bauernhof aufgewachsen ist, hat diese Weltsituation einmal als Kind, so hat er es nachher gedeutet, als Christ, so erlebt. Er schlief mit dem ersten Knecht dieses großen Bauernhofes in einem Schlafzimmer und mitten in einer Nacht wird er geweckt unter dem Aufschrei dieses Knechtes. Der Hof brennt, unser Haus brennt, wir können nicht mehr durch den Gang entfliehen. Und weil die Fenster wegen ganz bestimmter Dinge mit Gitter, Eisengittern versehen waren, war die Verzweiflung groß. Er war ein kräftiger, stämmiger Knecht und zweimal ist er mit der Wucht seines Körpers gegen diese Eisenstäbe gerannt und hat die ganze Fassung, die Fensterfassung hinausgebrochen und den Sohn des Hauses genommen und das Fenster hinausgeschmissen und selber nachgesprungen und sich noch gerettet mit dem Sohn. Wir sind in einem brennenden Haus. Und es beißt die Maus keinen Faden mehr ab. Wir können uns nicht einfach in irgendeine Insel der Seligen als Gläubige zurückziehen und das Feld den Grünen überlassen und den profanen Propheten. Wir haben ein prophetisches Wort. Und dieses prophetische Wort muss heute gesagt werden, mehr denn als vor 100 Jahren. Mehr als vor 100 Jahren. Wir haben der Welt eine Botschaft und wir sind sie ihr schuldig zu sagen, mehr als vor 50 Jahren. Und das ist nach meiner Überzeugung sehr wichtig. Den badischen neuesten Nachrichten vom 24. September 1984 steht geschrieben, im Jahr 2025 gibt es wohl keine Vögel mehr. Die noch unerforschten Geheimnisse und die neuesten Erkenntnisse des Vogelzuges sind Themen des 96. Jahresversammlung der Deutschen Ornithologengesellschaft, abgekürzt DOG, die in Konstanz begann. Im Mittelpunkt der Erörterungen steht daneben Umweltschutz, so sagte Professor Peter Berthold, Präsident der DOG. Er erinnerte an die speziellen Probleme am Bodensee und so weiter. Jetzt würden noch 7.000 bis 8.000 ausgewählte Tiere gefangen. Sollte das Artensterben so weitergehen, würde man im Jahr 2025 keinen Vogel mehr fangen können. Ein halbes Jahr früher, 1984, stand in der BNN, Badischen Neuesten Nachrichten, ein Artikel, und da stand drüber: Im Jahr 1992 werden die Deutschen keinen Christbaum mehr haben.
Was, die Deutschen?
Keinen Christbaum mehr haben für Weihnachten. Macht mir weniger aus. Ist mir schade um die Bäume natürlich. Aber wenn ich keinen Christbaum mehr habe, deswegen kann ich trotzdem Weihnachten feiern, nicht? Also mir juckt das nicht weiter unter der Haut. Aber es geht ja um etwas anderes als um Weihnachten. Das ist ja nur eine Schlagzeile, um deutlich zu machen, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir sind, wie gesagt, auf einem brennenden Schiff. Diese Denkrevolution, die in den 60er Jahren eingeläutet wurde, kommt wirklich einer Revolution, Denkrevolution gleich. Es gibt ja nicht nur neue Erfindungen und Entdeckungen in der Naturwissenschaft, sondern es gibt ja revolutionäre Umbrüche in der Geisteswissenschaft. Und ich glaube, sie ist davon erfasst. Wir haben ja im sogenannten christlichen Abendland drei Weltanschauungen hinter uns gebracht. Die erste Weltanschauung war das biblisch-christliche Weltbild, das bis zum Mittelalter gegolten hat, dass die Natur als Schöpfung Gottes betrachtet wurde. Übrigens, das Wort Natur gibt es in der Bibel nicht. Es steht gelegentlich vom natürlichen Menschen drin, aber da steht der psychische Mensch. Die Bibel kennt das Wort Natur nicht, sondern immer nur Kreatur.
Und
Physis. Um immer wieder zu sagen, das ist nicht ein Urknall gewesen, sondern das ist Schöpfung Gottes, Handeln Gottes, schöpferische Sprache Gottes hat dieses Dasein und die Welt ins Dasein gerufen. Dieses christliche Weltbild hat dann Folgendes gesagt: Der Mensch steht in der persönlichen Verantwortung vor Gott, dem Schöpfer, und betet ihn an. Man kann dies als das Weltbild des christlichen Abendlandes bezeichnen, wie es im Mittelalter und auch noch zu Anfang der Neuzeit vorherrschend war. Es versteht sich von selbst, dass in der Praxis im Mittelalter manchmal dieses Weltbild auch nicht durchgehalten wurde, aber die Grundbasis war vorhanden. Und dann ist mit dem Jahr 1789, mit der Französischen Revolution, ja in Europa ein völlig neues Denken eingebrochen. Man könnte fast sagen, mit diesem Jahr ist auch die Dämonie, der Einbruch der Finsterniswelt in das Denken und Handeln des europäischen Menschen gekommen, nämlich das materialistische Weltbild. Es sieht die Natur als gegeben und vom Menschen beliebig manipulierbar an. Einen Gott, dem man verantwortlich wäre, gibt es nicht, beziehungsweise er braucht nicht zu interessieren, wenn es ihn gibt. Der Mensch betet sich selbst, beziehungsweise den Fortschritt an. Dieses Weltbild gelangte ideologisch, vor allem durch Teile der Aufklärung, den Marxismus, Sozialismus und den Evolutionismus von Hegel, technisch durch die industrielle Revolution zur Entfaltung, und erlebte seine Blütezeit im 19. und in den ersten zwei Jahrzehnten oder der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch. In den marxistischen Diktaturen wurde es bekanntlich zur Staatsreligion, deswegen hat übrigens der Kommunismus schon längst abgewirtschaftet. Und es ist nur eine dünne Schicht in den kommunistischen Staaten, die im Grunde genommen das noch aufrechterhalten muss, um die Millionen Menschen unter der Knute zu halten. Ja, in den marxistischen Diktaturen wurde es bekanntlich zur Staatsreligion, aber seine Einflüsse in den übrigen Ländern sind nicht minder beeindruckend. Ob Naturwissenschaften, ob Schulmedizin, ob Massenmotorisierung oder Chemie, Landwirtschaft, ob Beton, Architektur oder Science-Fiction-Romane, überall trat der Glaube, dass der Mensch seine Umwelt technisch im Griff hat und erobern kann und zu beherrschen weiß und auch seine Probleme der Gesundheit, des Lebensstandards technisch lösen könne, seinen Siegeszug an. Diese Weltanschauung, diese materialistische Weltanschauung ist bis zum Jahr in den 60er Jahren gegangen. Ich darf nochmal zurückblenden, das Problem, eines der größten Probleme, mit dem Gorbatschow zu tun hat, ist zum Beispiel der Alkoholismus in Russland. Und er versucht ja jetzt mit ganz strengen Mitteln, den Alkoholismus in seinem Land abzuschaffen. Und kürzlich kam die Nachricht durch, es klappt nicht. die trinken weiter. Wisst ihr, warum die weiter trinken? Weil die keinen Sinn des Lebens haben. Und es weiß jeder von uns, die Selbstmordquote in den kommunistischen Staaten ist doppelt so hoch wie in christlichen im christlichen Abendland in anderen Ländern, wo also noch eine Sinndeutung von der Religion her, gleich welcher Art, gegeben ist. Doppelt so groß. Das kann man sogar in einer Kurve, etwa was Ungarn betrifft, deutlich sehen. Bis zum Jahr 1956 war die Selbstmordquote immer weniger geworden. Und im Augenblick, wo der Ungarnaufstand niedergeschlagen wurde, ist die Selbstmordquote wieder aufs Dreifache hochgeschnellt. Wer heute in Berlin ist und im Westen, im Osten, davon will ich gar nicht sagen, der hat ja überall nur den Eindruck, wir sind eingesperrt. Denn ob ich nach Osten oder nach Westen, nach Süden oder nach Norden fahre, immer komme ich an die Mauer. Ich bin wie ein Tiger im Käfig. Das ist das, wieder zurück, das ist das materialistische Weltbild. Und inzwischen haben wir ein neues. Und das haben sich die Grünen auf die Fahnen geschrieben. Deswegen kriegen sie so viel Wähler. Ich will jetzt nicht sagen, die Kirche hat versagt. Nur versagt sie darin, dass sie mit den Grünen das grüne Fähnlein schwingt. Darin versagt sie. Das ist das Dumme an der Geschichte. Und dieses moderne Weltbild ist das neo-heidnische Weltbild, nämlich die Naturmystik, die ihren Ursprung in Rousseau hat, zurück zur Natur. Ich will das jetzt nicht alles aufzeichnen, sondern nur, um den Einstieg zu geben. Technik und Fortschritt sind in ihrer Fragwürdigkeit erkannt und entthront. Seit dem Jahr 1973, bei der Ölkrise, ist in dieser Welt der Fortschrittsglaube total erschüttert worden. Und wir können nie mehr hinter dieses Datum zurück von 1973. Das gibt's nie wieder. Weder wirtschaftlich noch politisch. Auch wenn die Ölwaffe heute in den Händen der arabischen Staaten nichts mehr gilt. Das ist eine stumpfe Schwert. Das konnten sie noch einsetzen im Krieg 1973, im Yom Kippur-Krieg, heute nicht mehr. Wir haben heute Öl aus der Nordsee. Und jetzt müssen sie mit dem Preis runter. Und wie das so ist im Palaber-Parlament der Araber, wenn die eine Konferenz haben, dann lacht bei mir immer schon der innere Gaul, weil ich nämlich weiß, wie es ausgeht. Die sind sich nur in einem einig, wir sind gegen Israel und wollen Jerusalem zurück, sonst haben sie nämlich keine Einigkeit. Sonst schlagen sich nämlich schier den Schädel ein, ja, wegen jeder Kleinigkeit. Und jeder tanzt nach seiner eigenen Pfeife und Musik und macht Politik gerade, wie er es will. Aber das ist das Moderne. Technik und Fortschritt sind in ihrer Fragwürdigkeit erkannt und entthront. Es wird wieder ein Gegenüber angebetet, aber nicht Gott. Deswegen kann ich zum Beispiel nicht verstehen, wie evangelische Pfarrer Mitglieder bei der Grünen Partei sind. Ich kann nicht verstehen, dass ein Jörg Zink sich einsetzen lässt für Propaganda der Grünen Partei. Das kann ich nicht mehr kapieren. Da geht bei mir der Kreisel aus. Ich habe dafür wahrscheinlich keine Gehirnwindungen. Oder Gott hat mir es mit Gott sei Dank verwehrt. Es ist nicht mehr Gott, der angebetet wird, sondern die Natur. Im Rückfall in vorchristliche Naturreligionen und Naturmystik ist jetzt der Mensch wieder drauf und dran Natur. Deswegen ist bei manchen Leuten das Reformhaus ihre Kirche und der biologische Anbau, das ist ihr Gottesdienst. Mann, da kriege ich manchmal Stehhaare, wenn ich sowas höre. Ich sag's noch einmal, bei manchen Leuten ist das Reformhaus ihre Kirche und der biologische Anbau ihr Gottesdienst. Und dann hat mir vor einiger Zeit jemand gesagt, da ist eine Frau gestorben mit 62 und die hat also 150%ig reformerisch gelebt. Aber mit 62 hat sie einen Magendurchbruch gekriegt und daran ist sie gestorben. Ich habe so im Stillen gedacht, Ironie des Schicksals, nicht? Also wie Gott doch Freiheit hat, auch biologischen Anbau zu benutzen und einen Menschen ganz schön schnell auf die Seite zu schieben. Ich möchte damit niemanden, der ins Reformhaus geht, beleidigen. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, ja. Und ich bin auch nicht dafür, dass ich Wein aus Österreich trinke und an den Nordpol fahren kann, ohne zu erfrieren. Ja, also absolut nicht. Und ich möchte dann schon lieber einen deutschen Markgräfler oder einen aus dem
Aus Krieglingen,
jawohl, jawohl. Also da ist mir dann schon lieber und dann bleibe ich lieber vom Nordpol weg, ja. Aber dieses Weltbild ist natürlich erst ansatzweise vorhanden. Und wenn man gelegentlich so fragt, was ist denn jetzt eigentlich die Ideologie der Grünen, dann kriegt man eine Antwort, naja, das wissen wir nicht. Das rollierende System dieser Partei im Parlament macht es ja fast unmöglich, dass man sie irgendwo in einer Ideologie festlegen kann. Aber dahinter steckt Rousseau zurück zur Natur. Die Natur ist der Gott, den wir anbeten. Und die Natur ist gut und nur der Mensch in seiner Gesellschaftsstruktur, der hat die Natur und den Menschen, der gut aus dieser Natur hervorgegangen ist, der Mensch in seiner Gesellschaftsstruktur hat ihn kaputt gemacht. Deswegen sind die Grünen prinzipiell gegen eine Regierung, da muss zuerst kaputt gemacht werden und ist grundsätzlich gegen die Ordnung des Staates. Das ist die Verbindung zwischen Naturmystik und Neomarxismus. Das steckt hinter den Grünen. Das müssen wir einfach einmal sehen. Weil manche, also, wisst ihr, da, also ich muss mich ja halten. Meine Frau sagt immer, heb dich. Sonst kriege ich so einen halben heiligen Zorn. Aber er wird dann unheilig. Weil das Evangelium ja nicht so verkündigt werden kann, muss ich mich immer wieder mal zurückpfeifen lassen und sagen, Herr, es ist besser, ich predige lieber Evangelium als grüne Ideologie. Ja? Und nur um einmal zu zeigen, in welcher Situation wir sind. Ein guter Freund von mir, wir werden demnächst zusammen ein Buch rausbringen, Lothar Gassmann hat hier ein ausgezeichnetes Büchlein geschrieben. Also wer sich mit Grünen auch in der eigenen Familie auseinandersetzen muss, hier ist sachlich, ohne zu verletzen, das ist das Großartige bei Lothar Gassmann, hier ist sachlich eine Auseinandersetzung mit der grünen Ideologie, ohne den anderen zu verletzen. Da kann man wirklich in sachliches Gespräch kommen. Kann ich nur empfehlen, die Grünen, eine Alternative, Fragezeichen, und zwar aus dem Hensler Verlag. Wer es nachher mal abschreiben möchte, der kann das einsehen. So, das war jetzt eine Einleitung. Jetzt müssen wir uns ja mal versuchen abzuklären, was meinen wir eigentlich mit Erde? Was ist denn eigentlich die Erde? Und das ist nicht unwesentlich. Und ich gehe jetzt nicht auf irgendeine philosophische Fährte oder eine Ideologie, sondern ich bin froh, dass ich angesiedelt sein darf in Christus, in der Heiligen Schrift. Und da wollen wir uns jetzt etwas sagen. Erstens, was ist Erde? Die Erde ist des Herrn. Was heißt denn eigentlich die Erde? Unsere Erde, der Globus, auf dem wir sind, hat schon eine sehr lange und reiche Geschichte. Erstens, die Erde, dieser kleine Planet, ist der wichtigste Körper im gesamten Weltall. Ich gehöre nicht zu den astronomischen, geozentrischen Leuten, aber ich gehöre zu den Leuten, die tief überzeugt sind, dass das, was auf unserer Erde geschehen ist und noch geschehen wird, für den gesamten Kosmos Bedeutung hat. Wenn ich das einmal ganz kurz sagen darf, nur auf unserem Planeten ist der Sohn Gottes Mensch geworden, auf keinem anderen. Nur auf unserem Planeten ist der Sohn Gottes am Kreuz von Golgatha gestorben, auf keinem anderen. Nur auf unserem Planeten ist der Sohn Gottes am dritten Tage auferstanden und hat den Tod und Hölle und Teufel besiegt. Auf keinem anderen. Deswegen ist das, was auf der Erde geschieht, in kosmischem, weiten Raum von allerletzter Bedeutung. Wir können sogar hinzufügen, wenn wir Römer 8, Vers 28 dazu nehmen, das, was an dem Christus geschieht, und was an der Gemeinde geschieht, hat kosmische Bedeutung. Wir bringen das ganze All zum Wachstum, hat der Apostel Paulus geschrieben. Wir sind das, die zuständig sind für die Erlösung der Kreatur, der Schöpfung Gottes, der gefallenen Schöpfung, durch den Menschen hindurch, und zwar hier auf dieser Erde. Sonst hätte Jesus auf irgendeinem anderen Stern ein Programm erlassen können, ein ideologisches Programm. Hier auf dieser Erde. Einzigartig,
einmalig, entscheidend für die ganze Schöpfung und Welt. Und damit sind wir als gläubige Menschen zwar keine Naturmystiker, aber wir denken haarscharf, so wie Gott handelt in seiner Heilsgeschichte und glauben, was hier passiert, ist für den ganzen Kosmos entscheidend wichtig. Sogar was bei dir passiert. Denn alle Welt, das ganze All, dient uns, nach Römer 8, 28, damit das herausgeboren wird, aus den Geburtswehen der Nöte dieser Welt und dieser Erde herausgeboren wird, nämlich die Gemeinde Jesu Christi. Und wenn die vollendet ist, Willi, dann geht's weiter. Jetzt sind wir an dem Punkt. Da bin ich also tief überzeugt. Es wird diese Welt nicht erlöst werden, bevor die Gemeinde nicht vollendet ist. Es wird Israel nicht den Christus, den ganzen Christus sehen können, bevor nicht die Gemeinde mit dem Haupt zusammen vollendet ist. Dann kommt die Hochzeit. Dann wird Christus, der ganze Christus, Haupt und Glieder zusammen für Israel erscheinen. Dann werden wir sie zum letzten Mal, zum entscheidenden Israel anreizen, auch an diesen Messias zu glauben, so wie wir es jetzt schon eigentlich tun sollen. Das Beste, was wir an den Juden tun können, ist nicht, dass wir halblebige Christen sind, sondern dass wir konsequent und ganz den Weg der Leibesgemeinde mit Jesus Christus, der totalen Gnade, gehen. Da reizen wir sie am allermeisten. Und nicht anders. Mit Recht hat Lance Lambert gesagt, wenn der Apostel Paulus in Jerusalem ein Krankenhaus gebaut hätte und wäre der Chefarzt geworden für viele kranke Juden, dann hätten sie ihn in Jerusalem nicht gefangen genommen, dann hätten sie ihn leben lassen, hätten ihn gefeiert. Und heute werden viele Christen gefeiert. Ich habe nichts dagegen, dass man den Juden hilft. Aber viele werden gefeiert, in Israel mit Beifall empfangen. Wisst ihr warum? Weil sie Jesus, den Messias, verschweigen und nur Geld liefern. Deswegen werden sie gefeiert. Mesdames, Messieurs, hier liegen gefährliche Tendenzen in unserer christlichen Theologie in unseren Tagen. Sowohl links als auch rechts. Das Zweite, was ich zur Erde sagen möchte, ich habe gesagt, sie hat eine reiche Geschichte, ist, dass wir, wenn ich jetzt mal Böhmerle zitieren darf, er ist zwar nicht mein Nachbar, weil er nicht mehr lebt, aber unmittelbar vis-à-vis von der Höhe drüben ist ja das Haus Bethanien, das von Pfarrer Böhmerle begründet wurde. Und er hat uns einen ganz, ganz großen lieben Dienst, was die Gemeinde und den Gemeindehaushalt betrifft, in der Unterscheidung von Reichs- und Gemeindelinie geliefert. Sicher haben wir heute manche andere Erkenntnis, aber er hat wohl in der Basis uns sehr viel gegeben. Böhmerle hat gesagt, wir sind heute auf der fünften Erde. Jetzt bitte keine Angst, ich habe jetzt keine Spekulationen weiterzugeben. Die Urschöpfung, von der 1. Mose 1, Vers 1 spricht, ist da gewesen. Und die Erde wurde wüst und leer. Es ist für mich eine Überzeugung, es muss das nicht jeder glauben, für mich ist eine Überzeugung, der Petrusbrief könnte zumindest auch als Belegstelle dazu herhalten, dass es eine Urschöpfung gegeben hat, die durch den Fall Satans in ein totales Chaos hineingeraten ist. Das Tohu wa Bohu hat ja Gott nicht erschaffen und gesagt, es sei sehr gut. Jesaja, der Prophet, hat uns ja auch an einer Stelle das deutlich gemacht. Das ist das Erste. Es gab eine Urschöpfung. Und dann waren Chaos, Massen durch den Hereinbruch der Finsternis da. Und die zweite Erde ist die, dass Gott aus diesen Chaosmassen in diesem 6 oder 7 Schöpfungstagewerk neu profiliert und hergestellt hat, die Erde, wie sie vor dem Fall gewesen ist. Das ist die zweite Erde. Die dritte Erde ist die verfluchte Erde, hat Böhmerle gesagt. Nämlich die Erde, die nach dem Fall, nach der Sünde von Adam und Eva unter den Fluch Gottes geraten ist. Damit ist einiges gesagt, von dem ich etwas später noch mehr deuten möchte. Die vierte Erde ist die gerichtete Erde. Nämlich die Erde nach der großen Flut. Mein Geist soll nicht immer weiter um euch eifern, heißt es in 1. Mose 6, sondern jetzt soll ein großes Gericht über Menschen und Tiere und über die ganze Erde kommen.
sechsten Sintflut. Die siebte Erde ist... Fünfte, Entschuldigung, ja. Ich muss gucken, ja, das war die vierte, ja. Ja, jetzt kommt die fünfte. Die noch unter Sünden und Fluchgesetzen liegende Erde wird durch Christus Jesus erlöst, grundsätzlich. Aber von den Folgen dieser Sünde noch nicht befreit, sondern die muss abwirtschaften. Und wenn sie abgewirtschaftet hat, am Ende ist, dann wird Gott etwas Neues schaffen. Und die sechste Erde ist die, die noch kommt, nämlich das tausendjährige Reich. Und das siebte wird sein, wenn Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. Ja, ich habe das jetzt ein bisschen zusammengerafft. Und wenn ich jetzt noch ein drittes, in eine dritte Schicht sagen darf, was ist eigentlich die Erde, dann werden wir verwiesen auf die Dreiteilung, die ja in der Heiligen Schrift durchgängig zu erkennen ist. Es gibt im Heiligtum einen Vorhof, es gibt ein Heiligtum und es gibt den Allerheiligsten. Und so gibt es im gesamten Weltall, gibt es einen Vorhof, da wird geschlachtet, da ist Geschrei, da wird gebrüllt, da wird gestorben, das ist die Erde. Und dann kommen die Himmel, das ist das Heiligtum, das der Herr Jesus auch reinigen musste und dafür starben, denn er ist ja durch den Himmel hindurchgegangen und hat mit seinem Blut auch die Himmel gereinigt. Und es gibt ein Allerheiligstes, das ist die Wohnung Gottes, wo kein Mensch zukommen kann. Ja, Delitzsch, der bekannte Theologe, hat sogar auch die Erde, die nach dem Chaos entstanden ist, auch noch einmal dreigeteilt. Er hat gesagt, es gibt einen Garten, in dem der Mensch war, und es gibt Eden, das hohe Land, und es gibt das Erdland. Aber das möchte ich jetzt lassen. Der zweite Punkt ist die Frage, wem gehört nun eigentlich diese Erde? Die Urschöpfung und die sündenbeladene Erde und die erlöste Erde, durch Christus erlöste Erde, wem gehört sie? Das ist nicht unwesentlich. Und da sagt Psalm 24, 1, ganz einfach, die Erde ist des Herrn und was da drauf ist, sie gehört Gott. Brüder und Schwestern, das ist ein fundamentaler Satz. Fundamentaler Satz. Und alle, die darauf wohnen, die Erde hat nur einen Besitzer. Sie gehört nicht dem Osten und nicht dem Westen. Sie gehört auch nicht uns. Übrigens, auch wir haben keinen Besitz. Wer sein Haus, in dem er drin wohnt und das er vielleicht mit viel Schweiß und Arbeit erbaut hat, wer wieder heimkommt von Arosa und sagt, das ist mein Haus, der irrt. Wir haben nichts, wovon wir sagen könnten, das gehört mir. Nie, nie. Wir sind immer nur Verwalter. Juristisch gesehen, natürlich, wirtschaftlich. Auf dem Notariat ist dein Acker und dein Haus und sonst was, ist das eingetragen. Ganz richtig, das bestreitet ja niemand. Aber im Blick auf Gott und unsere menschliche Existenz vor Gott haben wir nichts, was uns gehört. Meine Frau gehört nicht mir. Eine Frau ist nie Besitz. Meine Kinder gehören nicht mir. Kinder sind nie Besitz. Mein Auto gehört nicht mir. Ich habe nichts, was nicht Gott gehört. Fritz Binde, der bekannte, gesegnete Mann, der hat ja sehr früh den Herrn gefunden. Und dann ist er vom Speicher bis runter zum Keller, von der Bühne oben, wie die Schwaben sagen, von der Bühne bis runter in den Keller. Und in jeden Raum hat er hineingesagt, und das gehört mir nicht mehr, sondern das gehört dem Herrn. Jeden Raum. Eine ganz tiefe, klare Erkenntnis darüber, wir Menschen sind nicht Besitzer der Erde. Wir sind nur Verwalter. Wir haben alles nur zu lehen. Es gibt ein wunderschönes Gedicht, das ich gelegentlich bei Trauungen vorlese. Du bist nicht mein, ich bin nicht dein. Keiner kann des anderen sein. Du bist mir nur zu Lehen gegeben, um eines Tages dem großen Lehnherrn dich wieder zurückzugeben. Wir haben einander nicht zu Besitz. Es ist bloß so dumm, dass wir um das Unsere so sehr oft streiten. Der Besitzer, der an mich und die Erde Anspruch hat, ist Gott allein. Er ganz allein. Es war und es bleibt so, auch im Chaos, auch in der Sünde, die Erde ist des Herrn. Aus Schöpfungsgründen. Und zweitens gehört sie dem Herrn aus Gründen der Erlösung. Auf dieser Erde ist Christus gestorben und hat mit seinem Blut den ganzen Kosmos für Gott zurückerkauft. Und wenn heute ein Mensch gläubig wird, wisst ihr, was er dann tun darf? Dann darf er im Glauben reklamieren, was ihm gehört. Wenn der Bruder Muhl in den Laden geht und mir einen Anzug bezahlt und die Quittung mir in die Hand drückt, du kannst in Zürich da in den Laden gehen und den Anzug holen. Und ich gehe in den Laden mit der Quittung, bezahlt steht drauf, an dem und dem Tag, bezahlt von Arthur Muhl. Ich gehe in den Laden und die wollen mir das nicht geben. Was kann ich machen? Ich reklamiere. Wenn sie nicht wollen, hole ich einen Arthur Muhl. Und sag, hat er es bezahlt oder nicht? Wenn wir mit Jesus verbunden sind, dürfen wir den ganzen Kosmos zurückfordern. Weil Jesus über allem geschrieben hat, bezahlt, 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 bezahlt. Wenn es der größte Lump und Sünder wäre, über ihm steht, bezahlt. Und wenn es die Sünde in meinem Leben etwas kaputt gemacht hat, dann darf ich aufstehen und darf sagen, bezahlt geht's raus, das ist von Christus Jesus erworben. Und so geht's für die ganze Erde. Deswegen fordern wir den ganzen Kosmos zurück. Deswegen heißt es in 2. Korinther 5, Gott war in Christus und versöhnte halb Arosa. Ja? Und ein bisschen von Zürich und ein Teil vom Flughafen, echt? Und noch ein bisschen so zurück und so vielleicht auch noch in Gärtringen ein paar Leute, die so lieb sind und so brav und so, ja. Nein, da heißt es, und Gott war in Christus und versöhnte das ganze All. Über jedem Stück dieser Erde, vom letzten Stern, von der letzten Milchstraße, vom letzten armseligen Tropfen draußen irgendwo in der dritten Welt, der heute Abend stirbt und kein Mensch nimmt davon Notiz. In Kalkutta, wo sie heute Abend auf den Straßen liegen, am Straßengraben und einer tot einfach dahin geworfen wird, bis morgen früh der Lastwagen kommt und ihn wieder abholt. Über jedem Menschen, über jeder Sünde, über allem steht geschrieben, bezahlt, 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 die Erde ist des Herrn und alle, die drauf wohnen, alles, was drauf ist. Großartig. Das ist für mich immer wieder etwas triumphierend Fröhliches, dass ich das weiß. Die Erde ist des Herrn. Und alles, was darauf ist. Aus Gründen der Schöpfung und aus Gründen der Erlösung. Das heißt natürlich auch, Gott kann mit meinem Leben machen, was er will. Ich gehöre ihm. Und ein Leben ist dann in tiefen Frieden gekommen. Und eine überströmende Freude. Deswegen kann Jesus sagen, meine Freude will ich euch geben. Und eure Freude soll vollkommen werden. Wisst ihr, wann das passiert? Wenn ein Mensch mit diesem Gott, der einen Anspruch an mein Leben hat, ganz eins ist. In Christus Jesus, durch das Kreuz und das Blut Jesu. Wenn ich ganz eins bin. An dem Fuß des Kreuzesstammes, wo mein Herr gestorben ist, lege ich zum Preis des Lammes hin, mein Leben wie es ist. Das ist Seligkeit, wenn ein armes, armes Leben ist ihm ganz geweiht und sonst haben wir keinen Frieden. Wenn ein armes, armes Leben ist ihm ganz geweiht. Ich kenne Brüder und Schwestern, die in einer Gruppe sind, sie haben sich das einfach vom Herrn zeigen lassen. Wenn da einer eintritt in diese Gruppe, ich würde das für keinen Kreis machen, weil diese sichtbaren Dinge für mich Organisationen sind. Aber ich nehme sie ernst. Dann unterschreibt jeder folgenden Satz. Ich bin mir in meinem Leben heute
keines Gebietes bewusst, dass ich nicht meinem Herrn Jesus ganz ausgeliefert habe. Ich will das nicht auf dem Papier unterschreiben. Ich möchte das eigentlich jeden Morgen neu sagen. Ach, das sind manchmal Kämpfe. Kennt ihr die? Das sind manchmal Kämpfe. Bis wir sagen, Herr, nicht mehr mein, nicht mehr ich, nicht mehr in meinem Griff, nicht mehr in meinem Willen. Bis wir endlich sagen, Herr, das gehört dir ganz allein. Die Erde ist des Herrn, auch mein Leben ist des Herrn. Und alles, was da drauf ist. Das ist manchmal ein harter Kampf. Bis man abgibt, losgibt, freigibt. Und sagt, Herr, dir sei Dank, dass ich es abgeben darf. Denn alles, was wir noch selber behalten, ist uns ja zur großen Last. Es gibt verschiedene Bibelstellen, die das zum Ausdruck bringen, vor allen Dingen im Alten Testament, und sagen, dass die Erde des Herrn ist. Ich nenne sie einfach mal geschwind, wer sie notieren möchte. 2. Mose 19, Vers 5. 2. Mose 19, Vers 5. 5. Mose 10, Vers 14. 5. Mose 10, Vers 14. Dann 5. Mose 4, Vers 39. Psalm 89, Vers 12. Psalm 89, Vers 12. Und schließlich noch Jesaja 66, Vers 1, 13 und 16. Jesaja 66, Vers 1, 13 und 16. So, jetzt habe ich noch ein bisschen Zeit, wenigstens 10 Minuten will ich noch machen. Wir haben eben gesagt, was die Erde ist und wem die Erde gehört. Und dass dieser kleine Globus, auf dem wir uns befinden, an einem der schönsten Flecken der Welt, Arosa, ohne Zweifel, dass diese Erde eine zentrale Bedeutung im gesamten Heilsratschluss hat, bis hin zur Vollendung eines neuen Himmels. Gibt es da auch eine Erde? Einen neuen Himmel und wieder eine neue Erde. Und jetzt muss ich noch ein zweites dazu sagen. Das ist mein zweiter großer Punkt. Der heißt, nicht nur die Erde hat zentrale Bedeutung, sondern auf dieser Erde hat der Mensch zentrale Bedeutung. Man könnte geradezu von einer kommunizierenden Geschichte sprechen. Was am Menschen geschieht, geschieht an der Erde. Ist der Mensch gesegnet, ist die Erde gesegnet. Ist der Mensch unter Fluch, ist die Erde verflucht. Ist der Mensch verschmutzt, dann ist die Erde verschmutzt. Ist der Mensch in Sünde, dann gerät auch die Erde unter das Gesetz der Sünde. Ist der Mensch im Sterben, dann wird auch die Erde sterben. Ist der Mensch geheilt, dann wird die Erde heil. Ist der Mensch unter Segen Gottes, kommt die Erde unter Segen Gottes. Ich könnte geradezu weiterfahren. Die zentrale Figur auf der Erde ist der Mensch. Manche auch in der profanen Szene, die haben das inzwischen kapiert. Die merken nämlich, wenn der Mensch nicht anders wird, dann wird es auf der Erde nicht anders. Jetzt muss ich schnell was sagen, etwas erzählen. Also ich hoffe, dass mir niemand jetzt heute Abend irgendwie böse ist. Als ich dieses Jahr in Israel war und mal wieder auf dem Sinai, im Katharinenkloster und an meinem Geburtstag morgen zum 5. Sonnenaufgang auf dem sogenannten Moseberg erlebt habe, da habe ich mein Geburtstagsständchen gesungen gekriegt, das war eine einmalige Geschichte. Dann sind wir ja mit Ägyptern gefahren, mit Moslems, ganz knallharten Moslems. Die haben mir von ihrer Religion erzählt und wenn ich von Jesus anfing, dann haben sie zum Fenster rausgeguckt nach den Spatzen. Wollten absolut nichts wissen. Echt. Ja, dann war verabredet, um 8 fährt der Bus an der israelisch-ägyptischen Grenze ab. Wir waren gerade froh, als wir um 10:30 wegkamen. Und als ich gefragt habe, ja, wie kann man das so machen, nicht? Wir hatten doch um 8. Ach, Allah ist groß, der hat es nicht anders gewollt.
Bitte Kassette wenden.
Sondern am Ali lag's. Dann habe ich nachher, als ich wieder zurückkam, habe ich gesagt, kein Wunder, verliere die jeden Krieg. Man muss sich das mal vorstellen. Da ist da vorne ein hoher Offizier von den Ägyptern und der fordert ganz dringend um 8 Uhr Flugzeugunterstützung. Und die da hinten im Flugzeug sagen, Allah ist groß, um 11 reicht es auch noch.
Da habe ich zu unserem israelischen Guide habe ich gesagt, kein Wunder gewinnt ihr jeden Krieg. Allah ist groß, der hat es nicht anders gewollt. Die haben zuerst noch ausschlafen müssen. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, und das soll die Religion der Welt werden, die Welt beglückt. Also das kann bloß noch mit dämonischen Dingen zugehen, wenn das der Fall sein sollte. Wenn tatsächlich, wie manche glauben, der 10-Staatenbund im Orient mit Einschluss der arabischen Staaten geschehen soll, dann kann das nur noch dämonisch gesehen, das kann man nicht mehr anders erklären. Denn wer das mal kennengelernt hat, der weiß, davon kann das Heil nicht geschehen. So wenig wie unter dem Kaiserreich, als die Deutschen gesungen haben, am deutschen Wesen wird die Welt genesen. Ihr Schweizer seid nur froh, dass diese Genesung bei euch nie stattgefunden hat. Ja? Habt ihr sicher auch Gott gedankt, nicht? Dass das Schweizer Ländlein nicht überrannt wurde damals. Ja, der Mensch hat zentrale Bedeutung. Und wenn der Mensch nicht anders wird, dann wird es auf dieser Erde nicht anders. Ich habe zu einem, der nach Bonn vor Jahren gegangen ist, einem jungen Mann aus unserer Gemeinde, zu dem habe ich gesagt, du, wenn du mit deinem Vater Frieden schließen würdest, dann wäre das besser, als wenn du nach Bonn gingst, um für den Frieden zu demonstrieren. Mach doch zuerst einmal daheim Frieden. Was willst du denn auf der Straße rumkragelen? Wenn der Mensch die Stellung nicht einnimmt, dann kann er die Erde nicht segnen. Denn an den Strukturen liegt es nicht. Wilhelm Raabe, ein deutscher Dichter, hat jenen überspitzten, Dichter dürfen sich das leisten, überspitzten Satz gesagt, das größte Wunderding ist doch der Mensch allein auf dieser Erde. Er kann, nachdem er es macht, Gott oder Teufel sein. Entweder er ist göttlich verändert und erneuert, dann wird die Erde gesegnet. Oder er steht unter anderen Einflüssen und dann wird die Erde unter Fluch bleiben. Brüder und Schwestern, das ist das, was ich jedem Grünen in Deutschland sagen muss. So sehr sein Anliegen, gelegentlich mein Anliegen auch ist, ich wünsche nicht, wenn ich in die Wiege meiner Kinder hineinsehe, unser Jüngster ist 6,5, wenn ich ausrechne, in 20 Jahren ist die Erde kaum noch bewohnbar, dann kommen mir menschlich gesehen, nur menschlich, eher die Tränen als die Freude, dass ich den Kerl in den Arm nehmen kann und ihm einen Kuss geben kann und kann sagen, ach Raphael, ist schön, dass du da bist. Und dann, wer nur ungläubig ist, nur ein Mensch ist, ich kann es verstehen, kürzlich hat mir eine junge Frau gesagt, meinen Sie vielleicht, wir werden Kinder in die Welt setzen? Nie! Wir heiraten, aber Kinder wollen wir keine. Wir sind doch nicht so dumm und so brutal, Kinder in eine Welt hineinzusetzen, von der wir wissen, sie werden eines Tages in dieser Welt nicht mehr existieren können. Christen denken so nicht. Ganz sicher nicht. Denn wenn einer Hoffnung hat, dann sind es wir. Und in einer sterbenden Hoffnung, es ist viel Hoffnung gestorben, haben wir Christen die fröhlichste Botschaft zu sagen. Weil wir wissen, die Erde ist des Herrn und Christus wird wiederkommen und wird die Herrschaft auf dieser Erde antreten. Es gibt niemanden, der so viel Hoffnung und Freude verbreiten kann, wie gläubige Menschen, die wissen, Jesus Christus hat die Welt erlöst, erkauft, bezahlt, alles ist sein Eigen. Das ist etwas, was wir heute jungen Menschen sagen. Jawohl, es lohnt sich, einen Beruf zu ergreifen. Jawohl, es lohnt sich, zu heiraten. Jawohl, es lohnt sich, auch Kinder zu haben. Es hat einen Sinn, weil wir wissen, Jesus kommt wieder und ist der Sieger und der Herr. Es ist nur eine Frage der Zeit, denn die Schuldfrage ist gelöst und die Herrschaftsfrage wird gelöst werden. Das ist unsere fröhliche Hoffnung. Was wir in der Zwischenzeit tun, das ist allerdings eine Sache. Und darauf möchte ich dann morgen einmal eingehen. Nur hier noch sagen, der Mensch hat Schlüsselposition. Darf ich noch gerade ein paar Minuten? Dann bin ich für heute Abend wohl an einem Punkt. Der Mensch muss immer verstanden werden in seinen Beziehungen. Man nennt das in der Theologie oder in der Philosophie, wir können den Menschen nur verstehen in der Analogia Relationis. Das heißt, immer nur in seinen Beziehungen. Es gibt keinen Menschen an sich. Es gibt es nicht. Der Mensch hat drei Beziehungen, die er nicht zerbrechen und die nicht gestört werden dürfen. Und wenn eine gestört ist, die Urbeziehung, dann sind alle anderen Beziehungen gestört. Er hat drei Beziehungen. Erstens, jeder Mensch hat eine Beziehung zu Gott. Ob er das will oder nicht will, ob er es bejaht oder nicht bejaht, ob er dafür ist oder ob er dagegen ist, ob er Gott flucht oder ob er Gott leugnet. Jeder Mensch hat eine Beziehung zu Gott. Denn Gott hat mich gebildet in Mutterleibe und hat bereits, das wissen wir heute aus der Medizin, in die DNS-Moleküle der Eizelle meiner Mutter und in das Molekül der Samenzelle meines Vaters, als die beiden zusammenkommen, kamen und die Befruchtung stattgefunden hat, hat er in ein Buch hineingeschrieben einen ganz bestimmten Code, CODE, der nur mir eigen ist. Nur mir eigen ist. Und alle meine Körperzellen haben einen Code. Einzigartig, einmalig. Und wenn dann noch einer kommt und sagt, er sei Evolutionist und es sei per Zufall entstanden, also es gehört mehr Dummheit dazu, nicht zu glauben, es sei ein Gott, der mich erschaffen hat, als zu glauben, dass Gott mich erschaffen hat. Da gehört viel mehr Dummheit dazu. Denn nur die Toren sprechen in ihrem Herzen. Es gibt keinen Gott. Das ist die erste Urbeziehung. Eine Beziehung zu Gott. Und das ist das, was wir in der Evangeliumsverkündigung, in Evangelisationen immer wieder fragen. Was für eine Beziehung hast du eigentlich zu Gott? In Christus Jesus, wissen wir, haben wir eine Beziehung zu dem heiligen, großen, wunderbaren Gott und dürfen zu ihm sagen, Abba, lieber Vater. Dann ist dieser Riss, diese Trennung zwischen Gott und Mensch geheilt. Das ist das Glückseligste, was es gibt. Dass ich zu meinem großen Gott im Himmel auf die Knie gehen darf und darf sagen, Abba, lieber Vater, Abba, Vater, Abba, Vater, über jeder Träne und Traurigkeit und über jedem Leid und immer wieder auf die Knie gehen und sagen, Abba, lieber Vater, und ich weiß, du bist mein Vater durch Jesus Christus. Die zweite Beziehung, die der Mensch hat, ist die Beziehung zur Erde. Kein Mensch kann die Beziehung zur Erde lösen. Wir haben eine Beziehung zur Erde. Die erste Beziehung zu Gott, das ist die Theologie. Die zweite Beziehung ist die Biologie. Kein Mensch kann sagen, ich habe mit der Erde nichts zu tun. Das kann einer vielleicht machen mit TM, nicht? Und kann so schweben über der Erde. Vielleicht auch gewisse schwärmerische Frömmigkeit. Und ich denke hier an ein junges Mädel. Oh, das war ein gescheites Haus. Hatte mal so in der Evangelisation, haben mal eine Aussprache bei mir gehabt und es hat ausgesehen, wie wenn sie Jesus nachfolgen wollte. Nach 3 Jahren habe ich sie wieder entdeckt und hat sie gesagt, ich brauche das alles nicht mehr. Dann hat sie mir erzählt, TM, sie bringt es fertig und sie hatte in der Schule nur 1 mit Stern und so, ja. Sie bringt es fertig, wenn sie morgens anfängt zu meditieren und außer dem Leibe heraussteigt, buchstäblich, dann bringt sie es fertig, 3 Tage ohne Essen und Trinken zu sein, mit den höchsten Leistungen in der Schule. Was für unheimliche Kräfte hier angezapft werden, aus der unsichtbaren Welt, der Finsterniswelt. Das können wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen. Gott will das nicht. Gott will, dass ich eine Beziehung zur Erde habe. Und ich habe kürzlich einmal wieder gesagt, wenn ich einmal im Ruhestand bin, falls ich einen Ruhestand erreiche, einen Ruhestand überhaupt erreiche, meine ich, ja, dann wünsche ich mir 3 Dinge. Erstens viel Zeit, um mit meiner Frau zu sprechen, was ich meistens nicht habe. Viel Zeit. Dann würde ich sagen, 1 Jahr lang mal bloß mit meiner Frau Gespräche führen. Immer nur sprechen. Ganz, ganz immer nur sprechen. Das zweite, was ich mir wünsche, ist ein Gewächshaus. Ein Gewächshaus. Gewächshaus. Denn wenn ich so ein bisschen nebenher, das ist mein einziges Hobby, das ich noch treiben kann, wenn ich so eine Stunde frei habe, dann gehe ich schnell in den Garten meiner Mutter, die 88 ist und nicht mehr so viel schaffen kann im Garten. Und wenn ich dann Erde und Mist und Dreck so in meinen Händen habe, dann denke ich, das ist alles Testament. Und dann rieche ich manchmal so richtig an die Erde hin und dann freue ich mich. Und wenn dann ein Pflänzchen rauskommt, ach, da kann ich mich jubeln freuen. Wenn die Tomaten was werden, ach, die werden jetzt reif, großartig sind die wieder. Glänzen, ne? Und wenn die Erbsen missraten, dann denke ich, ach Herr, das ist die Erde und der Fluch. Das trifft sogar auch mich, wenn ich dran bete. Ja. Ja. Ich habe eine Beziehung zur Erde, auch in meinem Körper. Darauf morgen früh noch. Und die dritte Beziehung ist, ich habe eine Beziehung zu meinen Mitmenschen, zu meiner Umwelt. Es gibt keinen Menschen, jetzt kommt etwas, Daniel, jetzt musst du schön aufstehen, von der Isolation. Jetzt sagst du schön, was du mir vorhin morgen gesagt hast. Aufstehen? Ja. Ja, auf geht's, komm.
Ja.
Komm. Jetzt bin ich schon dran. Die haben mich nämlich dran gekriegt, ja?
Ja.
Ja, ja. Ja, komm, steh mal auf. So, so. Jetzt sag mal, was ich heute Morgen falsch gemacht habe, oder gestern, ja? Ja, komm nachher, ja. Das machen wir immer miteinander, komm dazu mal, ja. Also, fang mal an. Wir haben was von der Einsamkeit gesprochen, ja. Und da habe ich einen Satz gesagt, der so, wie wenn er so stehen bleibt, sehr irreführend ist. Und vielleicht dem einen oder anderen Not machen kann. Und dann hat der Dani und da hinten der
Martin,
der hat mich darauf aufmerksam gemacht. Jetzt sag ich nochmal, was du denkst.
Ja, also, du hast ja gesagt, dass Sünde einsam macht.
Ja.
Und das kann ich durchaus bejahen.
Ja.
Aber jetzt habe ich in einem Buch von Fritz Binde gelesen, wenn einer immer tiefer in die Gemeinschaft Jesu Christi kommt, dann wird er gegenüber seinen Mitmenschen auch in einer gewissen Beziehung einsam.
Einsam, ja.
Aber das widerspricht gar nicht dem, was du gesagt hast.
Ja, ja. Es war eine wichtige Ergänzung aber.
Ja.
Vielen Dank, Daniel. Ja. Und das sieht dann so aus. Es gibt Einsamkeiten. Bitte? Einsamkeiten, die ein Mensch durch seine Sünde, seine Ichhaftigkeit sich selber verschafft. Und dann kommt die große Klage, kein Mensch denkt an mich, nur ich denke an mich. Ja. Ja, nach Adolf Heller, nicht, ist das ja so eine ganz bestimmte Not. Die haben immer Erwartungen, der andere sollte und müsste und dürfte und so. Und kein Mensch denkt an mich. Nicht. Es gibt Einsamkeiten, die durch die Sünde des Menschen, durch seine Ichhaftigkeit entsteht. Und es gibt Einsamkeit, die nicht Isolation ist, sondern schöpferische Stille vor Gott, wo die Gemeinschaft mit Gott so innig und so tief ist, dass ich gelegentlich mit Gott auch mal außerhalb der großen Landstraße und der Menschheit und der Welt geführt werden kann und auf einmal entdecke, dass der Herr mich jetzt einen besonderen Weg führt, weil er mit mir etwas Besonderes zu reden hat. Ja, ich denke, Martin, wir verstehen uns, ja. Ich bin euch dankbar. Kein Mensch kann sagen, ich will mit anderen Menschen nichts zu tun haben. Wer sich total aus der Gemeinschaft zurückzieht, wird krank. Das wissen wir ja, dass das der Ludwig der 14. einmal probiert hat, mit Kindern, nicht mit ihnen zu sprechen, die beste Versorgung, die beste Pflege, die beste Ernährung, und dann wurden die Kinder krank und viele davon sind gestorben. Jetzt willst du was sagen.
Ja. Salomo sagt genau, was du jetzt zur Darstellung gebracht hast. Wer sich selbst absondert, sucht ein Gelüst. Sucht ein Gelüst.
Ein Gelüst?
Ja, etwas. Ja. Nach was ihn gelüstet?
Ja, nach seinem eigenen Ich. Ja.
Der sich selbst absondert von allem anderen und von allen anderen nicht.
Ja.
Der hat was Böses im Sinn. Jetzt haben wir es kapiert.
Ja, ist gut, ja. Vielen Dank. Und jetzt machen wir den Sack für heute Abend zu. Der Mensch hat eine Beziehung zu Gott, hat eine Beziehung zu seiner Umwelt und hat eine Beziehung zur Erde. Und deswegen hat der Mensch auf dieser Erde und was mit dieser Erde geschieht, eine Schlüsselstellung. Wenn die Urbeziehung bricht, kommen alle anderen Beziehungen durcheinander. Sündigt der Mensch vor Gott, dann wird die Erde in die Katastrophe seiner Sünde hineingerissen. Und wenn Gott die Erde wieder erlöst, dann macht er das wieder durch einen Menschen. Darum wurde das Wort, nämlich der Sohn, Fleisch und wurde Mensch und kam auf diese Erde und hat den Fluch und die Sünde der Erde getragen, ist am Kreuz gestorben und auf dieser Erde auferstanden und damit beginnt eine neue Schöpfung.
Und nun dürfen wir das Wort auch mal so lesen. Wenn das Weizenkorn, Christus, nicht in die Erde fällt,
jawohl,
Dann ist alles nichts.
Jawohl.
Nicht der Planet Jupiter, ja. Nicht das Sonnensystem so und so, ja. Die Erde.
Jawohl, genau. Ja. Vielen Dank.
Nicht anders.
So, jetzt bin ich am Ende meines Latein für heute Abend. Herzlichen Dank.
Kurz. Eine Frage. Habe ich recht gehört? 1973 war ein Wendepunkt im Geschehen. Ja. Ja. Und zwar, was du betont hast, war was?
Ölkrieg.
Gut, gut. Da halte ich dafür, das ist noch das Geringste, was da passiert ist. Bitte, 1973 war doch der Yom Kippur-Krieg.
Ja.
Und wer erinnert sich noch? Ha. Verzweifelte Situation in Israel. Über Nacht. Marschieren die israelischen Truppen nach Kairo, Ägypten und Damaskus, Syrien. So. Wer erinnert sich noch 1973? Vielleicht ich. Einige Jahre vorher schon? Nein, ein Jahr vorher. Wurde prophezeit von den Maximalpropheten die kommende Dinge auf beliebige Zeit bis auf Sekunde genau voraussagen können, berechnen können, wie heißt die Gruppe von Propheten, die Astronomen. Die können vorausberechnen, wann ist wieder eine Sonnenfinsternis 2051. Nicht? Und wo ist die Sonnenfinsternis? Wann? Alles genau vorausberechnen. Die haben ungefähr ein Jahr voraus einen Kometen kommen sehen, sagen wir 1972, Ende. Ja. Sagten, wenn wir den jetzt schon sehen und die Bahn berechnen können, dann und dann erscheint er wieder in unserem Sonnensystem, unsere Sonne reist dann wieder herum und so weiter. Ja. Erinnert ihr euch an den Namen Komet Kohoutek? Kohoutek. Da war dann die Astronomie blamiert, weil dieser vorausgesagte Riesenkomet, der ein Schauspiel geben werde, das waren astronomische, wissenschaftliche Voraussagen. Ja? Ja. Also, dass der den Halley noch übertroffen werde. Nun. Und der war kaum sichtbar von bloßem Auge. Gekommen ist er. Und da darf ich habe gesagt, mach's kurz, mit der Kenntnis, die der Herr mir geschenkt hat, im Blick auf die göttliche Bedeutung von Sonne, Mond und Sternen, Kometen und Planeten, ja, wusste ich, dieser Komet, Kohoutek, war das Zeichen für den Engelfürsten, den Gott gesandt hat, dass der die Katastrophe oder dass die verzweifelte Situation, Yom Kippur-Krieg, über Nacht sich ins Gegenteil verwandelt hat. Genau da war er im Sonnensystem bei der Sonne, als das in dem, was war, Oktober, ja, Yom Kippur-Krieg, September, Oktober, nicht? Genau, da war er, und ich kenne die Bahn, astronomisch alles klargelegt, und ich darf wissen, was die Dinge göttlicherweise bedeuten. Warum? Weil das alles in unserer Bibel vorhanden ist, die göttliche Orientierung. Also bitte, 1973, nicht nur wegen dem Öl, nicht? Ja, Israel, Yom Kippur-Krieg und Komet Kohoutek, weiter. Wir haben gehört, Vorhof, Heiligtum, Allerheiligstes. Genau, richtig. Modellvorführung für die Ordnungen in dieser Schöpfung. Ich darf das etwas erweitern.
Bisher, ja. Ich bin kein Schüler.
Außerhalb vom Vorhof ist das Lager Israels. Und außerhalb vom Lager Israels ist außerhalb des Lagers. Ja. Wir werden morgen Abend eine Skizze sehen, etliche kennen es schon, ja, von dem Weltall, in welchem unsere Erde einen negativen Pol darstellt und der Thron Gottes einen positiven Pol.
Unsere arme Erde ist im Weltall, ja, wie soll ich sagen, nichts Geringeres oder nichts Wunderbares als außerhalb des Lagers, wo Christus erschien, das bedeutet Golgatha, ne, wo die Versöhnung des Weltalls stattfand. Ist das ein Mittelpunkt? Nicht nur ein, ja, der negative Pol außerhalb des Lagers in diesem Weltall und der Thron Gottes ist der positive Pol. Und zwischen diesen beiden Polen sind, ja, ich darf hier nicht weiter reden, spielt alles sich in den Hochspannungen ab zwischen negativ und positiv und nicht nur das, sondern diese beiden Pole, Erde negativ, Thron Gottes positiv geladen, ja, diese beiden Punkte sind gleichzeitig die beiden Brennpunkte der Form des Weltalls. Was ich jetzt schnell sage, ist alles so, du hast auf die Bücher der Wissenschaft hingewiesen.
Also Einstein hat es ja übrigens berechnet, dass das Weltall eher einer Ellipse oder,
ja,
einer Niere gleich,
ja,
ist,
ja, ja,
wie zwei Pole.
Ja, okay, genau, genau. Ja. Also dafür dürfen wir morgen Abend hören, also liebe Geschwister, neu und gewaltig für mich war, damit schließe ich, die drei Beziehungen des Menschen. Zu Gott, nehmen wir das zweite zur Umwelt und zur Erde, unsere Erde. Und hier nur der Mensch, wunderbar, Halleluja, prächtiger Abend.
Arthur, darf ich noch ein Zeugnis anschließen?
Ja, bitte.
1973.
Aha.
Und die Ölkrise haben natürlich Auswirkungen gehabt auf uns alle. Mindestens die wir in Deutschland oder auch in Europa lebten. Und da hat sich Folgendes zugetragen. Und ich spreche jetzt von der Hoffnung, die wir als Christen haben, denn wir sind da auch hineingestellt in die Dinge, die eben in dieser Welt sind. Kommt eine Krise, geht sie nicht an uns spurlos vorbei. Aber die Frage ist, wie überwinden wir diese Krise? Können wir sie überhaupt überwinden? Und da hat sich bei mir Folgendes zugetragen. Ich hab's, ich sag's, wie es ist, ganz kurz. 1973 war die Ölkrise, hat noch niemand gemerkt, was auf uns zukommt. Und wir haben in unserem Betrieb, ich darf sagen, 850 Menschen beschäftigt, das ist schon etwas, und haben ganz normal am Ende des Jahres unsere Rechnungen, wie wir es gewohnt waren, mit Konto bezahlt. Ganz normal. Am 2. Januar 1974, 73 hat die Ölkrise angefangen, gab es kein Geld mehr. Wir haben alles bezahlt, und die anderen haben nicht mehr bezahlt, haben kein Geld mehr gehabt. Und als ich morgens um 7:30 in meinen Betrieb kam und habe den Leuten das Neujahr gewünscht, wie es üblich war, ruft mich um 8 Uhr die Bank an und sagt, Herr Weber, was haben Sie gemacht? Sie sind ja mit vielen Millionen in den Keller gegangen und jetzt haben Sie uns Schulden und was ist los mit Ihnen? Ölkrise ausgewirkt, kein Pfennig Geld mehr oder kein Franken mehr zur Verfügung. So knapp ist das Geld geworden. Ich kann Ihnen sagen, da stehen Sie nun, das war der 2. Januar 1974. Auswirkungen. Sie haben einen Betrieb. Haben gebaut, hat alles gemacht, hat sich Schulden aufgeladen, weil das alles so eben geworden ist. Und das noch dazu. Sie kennen, ich kann sich denken, was das für mich bedeutet hat. Von dem Schreck nicht erholt, kommt der zweite Schreck. Von allen Seiten rufen die Leute an, Geld, 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 Geld. Und niemand hat mehr Geld. Ich sage es Ihnen mal, wie es im Betrieb, wie es einem Unternehmer geht in dem Fall. Dann habe ich angesetzt zu rechnen, wie das weitergehen kann. Ich habe heute einen Leitsordner aufgehoben, wo ich riesige Berechnungen gemacht habe und gesagt habe, wenn das Geschäft zugrunde gehen wird, wenn es so weitergeht. Aber nun hat ein Christ natürlich auch Hoffnung. Und da ist mein erstes gewesen, einmal auf die Knie zu gehen und den Herrn zu bitten, so Vater, jetzt habe ich es, jetzt mach du weiter. Mir gehört eigentlich ja auch nichts. Was soll ich denn machen? Aber der hat nicht geantwortet, so ohne weiteres, nicht wahr? Und wissen Sie, wie es weiterging? Ich habe nichts mehr buchstäblich, der Betrieb hat einfach, wie er existiert hat, ich kann es Ihnen heute nicht mehr so ganz genau sagen, die Lieferanten mussten warten und also es war allen durcheinander, überhaupt ganz Europa war alles durcheinander. Ja, ja. Und da habe ich etwas gemacht, obwohl ich kein Geld gehabt habe. Ich bin nach Arosa gefahren.
Aha.
Ja, weißt du noch, Arthur?
Ja, jetzt. Ja? Da bin ich Zeuge, ja.
Ja, ja.
Sagte also, jetzt ist sowieso alles aus, aber jetzt erst recht nach Arosa.
Also, bin nach Arosa gefahren, habe gesagt, mehr als ist, kann sowieso nichts passieren. Also folge ich ganz drauf weg. Die Leute waren im Urlaub und da bin ich drauf und bin da gestanden, vielleicht, ne, ob es der Pult war, weiß ich nicht genau, und habe mein Herz ausgeschüttet. Einmal denen, die da waren, habe dann gesagt, wie ist es, und dann aber auch dem Herrn. Und da haben wir gebetet miteinander. Gut, und ich bin immer fröhlicher geworden, habe gesagt, Herr, du weißt doch, wenn jetzt mein Betrieb kaputt geht, sind sonst Menschen auf der Straße, bin ich nicht schuldig, allein, vielleicht mit etwas. Aber, Herr, das weißt du, dann die Blamage, dann das alles, was da kommt, willst du denn, dass ich mich als Christ so blamiere in meiner ganzen Umgebung, wie das eben so ist, ganz natürlich. Dann bin ich von Arosa runtergefahren, frohen Herzens mit meiner Frau, und die hat gesagt, ja, was machst du jetzt? Er hat gesagt, warte mal ab. Am ersten Tag kamen die Leute vom Urlaub zurück und habe die Betriebsversammlung anberaumt. Damals war noch die Gewerkschaft nicht dazu eingeladen, sondern ganz rasch, damit die nichts zu tun haben damit. Und da habe ich den Leuten gesagt, ich mache euch einen Vorschlag, gebt mir für ein Jahr 5% eures Lohnes. Ihr bekommt das in einem Jahr wieder zurückbezahlt, aber 5%. Ich habe dann ausgerechnet, das könnte sein. Folge, an dem Abend gab es bei uns im Betrieb ein riesiges Durcheinander. Ich habe den Leuten bis zum anderen Tag Zeit gegeben, sie möchten mir also mittags dann sagen, abgelehnt. Keine 5%. Lieber kaputt gehen als die 5%. Bitte. Ihr lebt, ich sag's Ihnen, so ist es. Jawohl, das bitte tragt. In dieser Nacht hat mir der Herr geantwortet. Ich sag's Ihnen wie. Da ist mir aufgegangen. Wir haben so viel investiert, modernste Maschinen eingesetzt, aber die Akkorde, wir arbeiten ja am Akkord. Die Akkorde sind nicht nachgezogen worden. Das heißt also, die Leute haben immer mehr verdient und immer mehr verrechnet und immer mehr verrechnet. Da habe ich eine Kommission eingesetzt, nicht aus mir, sondern aus dem Betrieb selber. Und da haben die festgestellt, dass die Leute so viel verdienen und so viele Dinge nebenher machen, dass ich da ansetzen muss. Und die Kommission hat selbst in einem Monat alles errechnet und alle Leute haben viel mehr leisten können als wie vorher. Und ich sage Ihnen Ausgang. Und ja, und habe ich einen Schwiegersohn. Der hat natürlich seinen Betrieb eben geführt und gemacht, weil er Betriebsführer war, also für die Vorproduktion verantwortlich. Den hat Gott krank gemacht. Der musste krank feiern. Da war nicht da. Dann konnte ich wieder, ich kann jetzt das nicht näher sagen, in den Betrieb eingreifen. Ich war ja aus und habe Verkauf gelebt und so weiter und andere Dinge gemacht. Ich konnte selber wieder in den Betrieb eingreifen. Der lag zu Hause, Gott sei Dank, sage ich jetzt heute, dass es so war, da konnte ich eingreifen. Habe alles weggemacht, was nicht mehr einfach notwendig war. Was man einfach so gemacht hat, für die Gemeinde, für alles Mögliche, kann ich Ihnen sagen. Man ist ja so melkende Kuh, die genau. Man da gibt. Gut, ich sage den Schluss. Am Ende des Jahres habe ich 100 Leute weniger gehabt. Nein, 70 Leute, Entschuldigung. 10% etwa unseres Geschäftes. Und habe 100.000 D-Mark mehr Umsatz gemacht. Die 70 Leute haben also diesen Lauf des weggegangen und trotzdem haben wir mehr Umsatz gemacht. Und am Ende des Jahres hat Gott mich irgendwo wieder geführt, geleitet, habe gepriesen und gedankt. Und das Jahr 75, dort haben andere Firmen alle umgemacht, also einen laufenden Mann umgemacht. Da war das große Sterben, das war dann die Folge dieser. Und wisst ihr, wie es Gott mir gemacht hat? Der hat mich leben lassen. Und zwar haben wir im Jahr 75, wo andere niedergegangen sind, so viel verdient, dass wir alles, was wir 74 eingebrochen haben, dass das wieder rausgekommen ist. Eine Folge dessen, dass Gott gesagt hat, du gehst nun ein bisschen Boden, da gehst runter. Aber, ich helfe darauf wieder, sind die Folgen der Krisen und deshalb, ich habe heute noch 850 Leute beschäftigt und wir haben schon manche Sachen gemacht, die schwierig sind. Und wenn ich da oben bin, ist alles so ganz anders. Gott weiß um seine Kinder und Gott weiß um sie und ihren Betrieben oder wo sie beschäftigt sind. Gott weiß um mich, Gott weiß um uns alle. Wenn wir ihm das überlassen und wir sagen, du bist's, ich will nichts, dann ist er verantwortlich. Und dann kann kommen, was will, er ist verantwortlich. Dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen. Also ich bitte, Sorgen haben wir, ja, aber nicht mehr die Sorge, die notwendig ist, sondern können wir vertrauen und auch wieder schlafen. Trotz Herzinfarkt, trotz manchen Schwierigkeiten, die da sind. Das ist eben die körperliche Belastung meines Lebens gewesen. Aber ich freue mich jeden Tag auch bei dieser Belastung. Das wollte ich bloß als Zeugnis sagen. Wir haben Hoffnung und Gott lässt uns nicht zuschanden werden. Das ist meine Meinung. Dankeschön.
Wir sprachen gestern Abend die drei Beziehungen des Menschen an. Seine Beziehung zu Gott, die Urbeziehung. Wenn die nicht in Ordnung ist, dann kommen alle anderen Beziehungen auch in Unordnung. So war es bei Adam und Eva und so ist es sicher auch in unserem Leben. Wer an seiner Strickjacke 6 Knöpfe hat und den ersten falsch knöpft, der kann es drehen, wie er es will, er macht jeden anderen Knopf immer verkehrt. Und so ist das, wenn einer mit Gott nicht in Ordnung ist, dann kann er in die Hand nehmen, was er will. Dann wird vielleicht nach außen zwar einiges klappen, aber im Grunde genommen wird alles das Ziel verfehlen. Irgendwo gibt es nach dem Schwäbischen so ein Guck, ist das so eine Falte und man muss dann ziehen und drehen und biegen und es geht alles sehr mühsam. Sitzt der erste Knopf richtig, dann ist nicht gesagt, dass die anderen Knöpfe leicht zuzuknöpfen sind, aber sie stimmen. Und es kommt in eine göttliche Ordnung hinein. Die zweite Beziehung ist die Beziehung des Menschen zum Menschen, zu seiner Umwelt. Die Beziehung zu mir selbst. Denn heute Morgen habe ich auch einen Menschen zum ersten Mal wieder gesehen. Der erste Mensch, den ich heute Morgen gesehen habe, das war ich selbst. Und viele Leute sind mit sich selber so im Krieg, dass sie mit anderen Leuten nicht im Frieden leben können. Sie sind nicht mit sich einverstanden. Leute, die dauernd an sich rummeckern, und kein Ja zu ihrer Begabung oder Nichtbegabung oder kein Ja zu ihrem Weg, den Gott mit ihnen geht, auch in Drangsalen haben, die können auch schließlich mit anderen Menschen nicht im Frieden leben. Das ist unmöglich. Und natürlich bin ich auch ihnen begegnet und ich hoffe, ich habe mit niemandem von ihnen heute Morgen irgendeinen Clinch. Die dritte Beziehung ist die Beziehung des Menschen zur Erde. Und von der wollen wir ja reden, weil wir das Thema haben, die Erde ist des Herrn. Und was darinnen ist, der Erdboden und alle, die darauf wohnen. Psalm 24, Vers 1, davon sind wir gestern Abend ausgegangen. Die Beziehung des Menschen zur Erde ist vielfältig. Er kann sie nicht lösen, ohne dass er sein Menschsein vor Gott zerstört. Denn alle drei Beziehungen müssen ja irgendwo stimmen. Auch zur gefallenen Erde haben wir eine Beziehung. Und die letzte, die jeder Mensch anerkennen muss, ist wohl die, wenn sein Leib, angenommen der Herr Jesus kommt noch nicht so schnell, und der ein oder andere von uns wird in den Sterbensprozess seines Leibes hineingeführt, dann wird sein Leib begraben oder wenn er es ganz verrückt machen will, dann lässt er ihn verbrennen. Und dann wird er begraben auf irgendeinem Friedhof und die Verbundenheit des Menschen mit der Erde wird spätestens am Grabe noch einmal ganz deutlich. Erde zu Erde und Staub zu Staub. Aber nicht nur im Sterben sind wir ja mit der Erde verbunden, sondern es geht ja in vielfältiger Weise. Denn unser Leib ist ja von der Erde genommen, von der Adama, von der Erdkrume, von der Groben sogar hat Gott ihn genommen. Den Adam hat er aus der Chaosmasse, die er neu formiert hat, hat er genommen, hat einen Leib des Menschen geformt und ihm dann den Odem eingeblasen. Eine Sache, die ja schon hochinteressant ist. Und Adam hatte ja eine besondere Aufgabe in seinem Menschsein, dass er nämlich dieses Element, das von unten ist, das aus der Erde und irdisch war damals, dass er das durch die Kraft des Geistes Gottes in Gehorsam hineinführe in eine neue Seinsweise, nämlich in die Gottesseinsweise, in die Geistseinsweise hinein. Aber nun wieder zurück, unser Leib ist von der Erde genommen, von der Chaosmasse dieser Erde. Die Erdverbundenheit liegt also in unserem Leibe. Der Mensch hat nicht einen Leib, sondern er ist Leib. Wenn der Leib nicht mehr ist, ist der Mensch nicht mehr. Darum ist Christus nicht nur im Geist auferstanden, sondern leibhaftig. Man konnte ihn betasten und sehen. Da hat Gott zur Leiblichkeit ein endgültiges und absolutes Ja gesagt. Und wir werden nicht einmal, wie es andere Religionen sagen, irgendwo in einem Weltall Seele aufgehen, sondern wir werden die Leiblichkeit tragen, die dem Geist entspricht, den Christus uns heute gibt. Denn wenn der Geist, der Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann ist dieser irdische Leib zwar noch tot, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Und den Leib, den er uns einmal gibt, ist der verherrlichte Christusleib entsprechend dem Auferstehungsgeist und Herrlichkeitsgeist, den er uns heute gibt. Immer ist es Leiblichkeit. Deswegen hat Oettinger ja mit einer letzten Leidenschaft immer wieder gesagt, die letzten Ziele Gottes sind Leiblichkeit, immer Leibhaftigkeit, Gestalthaftigkeit. Deswegen spricht die Bibel von den Augen Gottes. Sie spricht von der Nase Gottes. Sie spricht von den Ohren Gottes. Sie spricht von den Händen Gottes. Sie spricht von den Füßen Gottes. Sie spricht vom Herzen Gottes. Sie spricht vom Empfinden und den Erbarmungen Gottes, der Seele Gottes. Gott ist immer Gestalthaftigkeit. Und deswegen ist auch das Endziel der Wege Gottes nicht die Erlösung vom Leibe, sondern die Erlösung des Leibes. Wir warten nicht, bis der Körper endlich weg ist, sondern wir warten ja auf eine neue Leiblichkeit in Christus Jesus. Das erwarten wir und ist die Hoffnung. Also, der Mensch ist Leib und der Mensch ist Seele, der hat nicht bloß eine Seele, der hat nicht nur einen Leib. Und dass Gott ihm den Geist an den Odem eingeblasen hat, lässt ja darauf schließen, wenn ich jetzt nicht unbedingt auf die Schöpfungsgeschichte hier eingehe, sondern ich möchte es im größeren Rahmen sehen, dann lässt es ja darauf schließen, ein Mensch, der nur Seele und Leib ist, ist im letzten Grunde nicht Mensch. Ein Mensch mit Leib und Seele ist dann Mensch, wenn er Geist Gottes hat. Und in dem Augenblick, wo ein Mensch gläubig wird und den Heiligen Geist, den Geist des Vaters und des Sohnes empfängt, wird er anfangsweise wieder das, was Gott aus ihm machen wird. Das ist das, was wir neue Schöpfung, neue Kreatur nennen, Ktisis, neue Ktisis, 2. Korinther 5. Vers 17. Flieht er den Leib, zerstört er eine wichtige Beziehung, die Gott nicht abbrechen möchte. Darum wird ein Christ auch seinen Leib nie verachten. Er wird ihn weder verachten durch unmäßiges Fressen und Saufen, noch wird er ihn verachten durch eine ungeistliche, selbsterwählte Askese. Ich sage hier etwas einmal Gewagtes. Ich liebe Gerhard Ter Stegen sehr. Er gehört zu den innigsten Glaubensmenschen des evangelischen Raumes. Aber nach meiner Überzeugung ist er zu früh gestorben, weil er seinen Esel, seinen Leib, zu sehr mit Askese bedrängt hat und verachtet hat. Das ist nicht gut. Fasten in Ehren, aber wer seinen Leib verachtet und ihn so ruiniert, begeht eine Sünde. Denn nirgends ist da in der Heiligen Schrift mein sterblicher Leib und Körper so geadelt, wie in der Aussage des Apostels Paulus, dass nämlich Gott nicht nur in meinem Geist wohnt, sondern auch meinen Leib zum Tempel des Heiligen Geistes gemacht hat. Und zu Gliedern am Leibe des Christus. Hochgeadelt. Verachten wir bitte unseren Körper nicht aus einer selbsterwählten Demut, Kolosser 2, in Frömmigkeit von Engeln, dass wir uns in eine völlig ungeistliche Askese hineinbegeben, sondern freuen wir uns, nehmen wir Nahrung und Speise zu uns mit großer Danksagung und Freude, wenn uns Gott etwas bereitet hat. Wir dürfen hier im Neuen Testament Freiheitsdimensionen entdecken, die nicht kennen, die der Hütte pflegen, nämlich mit dem Gesetz umgehen. Wer mit dem Gesetz umgeht, kommt auf allerlei dumme Dinge. Entweder wird der eine ausschweifend oder der andere verachtet das irdische, erdhafte so sehr, der glaubt nämlich nicht an die Erlösung des Leibes, sondern er verachtet seinen Leib und meint, er müsste davon befreit werden. Es ist nicht immer fromm, es ist höchstens Engelfrömmigkeit, wenn einer so mit seinem Leben umgeht. Mein Leib, mit meinem Leib bin ich verkettet an die Erde. Und dass Christus auf dieser Erde leibhaftig auferstanden ist, dass er die Nägelmale zeigen konnte und sagen, der Gekreuzigte ist auch der Auferstandene, der zur Sünde wurde, ist auch der Lebendiggemachte, der den Fluch des Gesetzes trug, ist auch der, der die Gnade jetzt offenbart, dass Christus leibhaftig auferstanden ist, ist das Ja Gottes zu einer neuen Schöpfung, auch zu einer neuen Leiblichkeit. Da hängt so viel damit zusammen in der Auferstehung Jesu Christi, das können wir in seinen letzten Dimensionen oft gar nicht so auf einen Schlag und einen Blick ergreifen. Ja, die zweite Verbindung habe ich eigentlich schon genannt. Wir erwarten nämlich die Erlösung des Leibes und einer neuen Leiblichkeit. Und das macht mich eigentlich gelegentlich sehr froh, wenn ich so an schweren Krankenlagern bin. Ich weiß heute noch so eine liebe, gute Mutter in Israel, die war jahrelang, war sie bettlägerig, weil sie wegen ihres schwachen Herzens, und damals hatte man so auch die medizinischen Möglichkeiten noch nicht, war sie bettlägerig wegen ihres Herzens. Und jedes Mal, wenn wir dort waren, haben wir gesagt, gell, immer im Himmel, da kriegst du mal ein Herz, da brauchst du kein, was für Herzmittel, ich weiß nicht, was sie alles nochmal hat, gell. Da brauchst du alle die Mittel da gar nicht mehr, da kriegst du ein Herz, da kannst du springen und fliegen und hüpfen wie ein Mastkalb und noch viel mehr, ja. Und da haben wir uns eigentlich jedes Mal riesig drüber gefreut, dass Gott uns einmal einen völlig neuen Leib, einen Herrlichkeitsleib geben wird. Aber das, was nun uns heute angeht, aktuell, ist nämlich das Dritte. Wir sind der Erde verhaftet, auch fluchmäßig. Nach dem Bericht aus 1. Mose 3 hat Gott zweimal einen Fluch ausgesprochen. Über den ersten wollen wir jetzt nicht sprechen. Er hat nämlich die Schlange verflucht, auf dem Boden zu kriechen, nicht mehr aufrecht zu sein. Und den zweiten Fluch, den hat er ausgesprochen, nicht über den Menschen.
Fortgang auf Kassette 2.